Guten Morgen, auch von meiner Seite. Vielen Dank für den Psalm, für die Einleitung. Das passt ganz gut, denke ich, zu den Bibelstellen, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung rausgesucht hatte, zu dem Thema Herz, wie schon angesprochen wurde, beziehungsweise, wenn man es noch genauer spezifizieren möchte, dann eigentlich zu der Einstellung, die das Herz hat. Ja, weil, also physisch gesehen, jeder von uns hat ein Herz. Aber wenn die Bibel von dem Herz spricht, dann spricht sie seltenst von dem biologischen Herz, das man hat, sondern vielmehr von dieser Einstellung, die da auch David in diesem Psalm beschrieben hat. Wie es auch in dem Psalm drin steht, ganz am Anfang wird die Situation beschrieben, in der David sich befand, als er diesen Psalm formuliert hat. Er hat gerade vielleicht den größten Fehler seines Lebens begangen. Und dann kommt er an den Punkt, wo er, wir würden sagen, Buße tut. Wo er umkehrt, sich wieder auf Gott ausrichtet. Und da gibt es noch mehr Verse, die diese Thematik, beziehungsweise die auch auf David und Davids Herz eingehen. Ein Vers zum Beispiel war vor vielen Jahren mal Jahreslosung. Steht in 1. Samuel 16, Vers 7. Und zwar steht da eine Geschichte, wo der Samuel als Prophet zum Isai geht und einen von dessen Söhnen als König krönen soll oder salben soll zuerst. Und dann steht da eben, Samuel sieht die ganzen Männer da vor sich aufgereiht und freut sich, oh ja, die sehen gut aus, die sehen kräftig aus, die sehen stark aus. Und keiner von denen ist es. Und dann gibt es da diesen einen Vers, dass Gott das Herz ansieht, während der Menschen oftmals mit den natürlichen Augen schaut. Bezieht sich ganz konkret auch an dieser Stelle auf David. Später wird nochmal gesagt, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Und ich denke, dieser Psalm 51, der bringt das auf den Punkt, warum David ein Mann nach Gottes Herzen war. Eben einfach, weil er, als er den Fehler begangen hat, nicht versucht hat, Ausreden zu finden, wie bei Saul zum Beispiel. Saul war vor David König und hat auch einen Fehler gemacht und hat dann aber, ich sage jetzt mal, ein Urteil empfangen. Weil in dieser Geschichte, wenn man das nachliest, bei Saul, der ein Opfer dargebracht hat, obwohl der Prophet das Opfer darbringen sollte, wurde er, ich sage mal sozusagen, gerichtet oder hat das Urteil empfangen, dass es falsch war, was er getan hat, und er hat versucht, Ausreden zu finden. Ja, man kann das einfach so runterlesen, wir können die ganze Bibel durchlesen, ohne irgendeinen Benefit davon zu haben. Viel wichtiger, als dass wir einfach nur die Bibel irgendwie durchlesen oder durchstudieren sogar, ist, dass wir schauen, was steht da eigentlich drin. Und da, denke ich, kommt es eben auch wieder auf die Herzenshaltung an. Mit welcher Herzenshaltung lesen wir die Bibel? Und dann sehen wir eben diesen großen Unterschied zwischen König David und König Saul. Und wie gesagt, ich denke, dieser Psalm 51, der bringt es ganz stark auf den Punkt, in welcher Situation der David sich wiedergefunden hat und dann eben sagte, er möchte, er wünscht sich, da wieder umzukehren. Es gibt ansonsten noch viele andere Bibelstellen. Ich möchte nochmal einen Text vorlesen aus Römer 10. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Römer 10, Abvers 1 bis 11, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Herzen, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Unser Unterschied zu David ist, dass er vor der Zeit von Jesus gelebt hat. Das, was Paulus hier anspricht, hat ein bisschen einen anderen Aspekt. Als David gelebt hat, da hat er nur die Möglichkeit, könnte man so sehen, eben durch das Gesetz gerecht zu werden, beziehungsweise durch die Opfer, die ja von Gott angeordnet wurden. Und trotzdem steht in diesem Psalm 51 drin, dass Gott keine Freude an Opfern hat, obwohl Gott es selbst angeordnet hat. Und der Punkt ist der, mich hat es mal schockiert, als ich das in der Bergpredigt gelesen habe, da sagt Jesus zu den, die ihm zuhören, wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer, nicht weit übersteigt, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Also die Pharisäer, die versucht haben, alles einzuhalten, alles akribisch zu tun und umzusetzen, jedes Opfer, die Bibel nicht nur gelesen haben, sondern auswendig können mussten. Und hier geht Paulus drauf ein. Jesus ist das Ende des Gesetzes, dem, der daran glaubt, zur Gerechtigkeit. Und dann beschreibt Paulus das eben und er sagt zwei Dinge. Er benennt den Mund und er benennt das Herz. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt oder die Frage auch gehört, was bedeutet es? Bedeutet es, dass jeder, der irgendwie sagt, Jesus ist Herr, der wird dann gerettet? Der das irgendwie authentisch noch rüberbringen kann vielleicht? Ich denke, der Punkt ist da einfach dieses, dass wir sehen, was sagt die Bibel über das Herz und dass wir verstehen, mit unserem Herzen umzugehen. Mir ging es so, ich bin aufgewachsen, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Programmierer und habe mich in dem Beruf wiedergefunden und ich habe festgestellt, warum ich zu dem Beruf passe. Ich habe gerne nachgedacht, ich habe gerne Probleme gelöst und kam mit diesem Programmieren mit den Computern auch zurecht soweit. Kam nach einigen Jahren aber an einen Punkt, wo ich einen Satz formuliert habe und gesagt habe, mein starker Kopf, den ich gut und gerne eingesetzt habe, der wurde immer stärker. Ja? Durch das, dass ich ja 40 Stunden programmiert habe, habe ich den wöchentlich 40 Stunden nochmal trainiert, sozusagen. Habe dann aber an einem Punkt auch erkannt, dass mein Herz immer weiter vernachlässigt wurde. Das hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich mich wirklich gefragt habe, ob ich überhaupt ein Herz habe. Ich wusste aus dem Schulunterricht, ja, an für sich hat jeder Mensch so ein Herz. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube mal dran. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass meine schlechteste Schulnote in der Klassenarbeit übers Herz war. Das war dann auch so ein Aha-Moment. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich darum kümmern. Schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich den Job aufgegeben habe. Für mich steckt aber viel mehr dahinter, dass ich gesagt habe, ich möchte auf meinen Kopf aufpassen, aber noch viel mehr auf mein Herz. Ich möchte, so gerne ich nachdenke, Probleme löse oder auch am Computer sitze oder so und das stundenlang jeden Tag tun kann, möchte ich mit Menschen zu tun haben? Möchte ich schauen, was hat es mit dem Herz, was hat es mit der Liebe, was hat es mit dem interaktiven Sozialen zu tun? Und dann habe ich da die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas, mehr und weniger immer wieder rein investiert. Und gerade in den letzten Wochen, Monaten, habe ich nochmal ganz neu über dieses Thema des Herzens und der Herzenseinstellung nachgedacht. Und habe mich auch viel gefragt, wie an dieser Bibelstelle, was bedeutet es, mit dem Herzen zu glauben? Wie sieht das aus? Wie sieht mein Herz aus? Ich habe mich viel auch hinterfragt. Zum Beispiel, warum gehe ich in Gottesdienst? Warum sitzt jeder von euch heute Morgen hier? weil die Bibel sagt, dass wir die Versammlung nicht verpassen sollen? Oder weil wir so erzogen wurden, dass wir Sonntagmorgens in die Kirche gehen? Vor einigen Jahren habe ich eine Geschichte gehört aus einem anderen Land, wo die Christen verfolgt werden. Und da hat eine Frau einen Brief vorgelesen von einem jungen Mann. Er war Muslim, er kam dann zum Glauben an Jesus und wollte in die Kirche gehen, um sich taufen zu lassen. Und sein Vater hat es als Schande angesehen, für ihn als Muslim, für den Islam, vom Islam umzukehren und hat deshalb zu den Klassenkameraden von seinem Sohn gesagt, dass sie ihm die Arme und die Beine brechen sollen, dass er nicht zum Gottesdienst gehen kann. Der junge Mann hat sich morgens aufgemacht, wurde von seinen Klassenkameraden zusammengeschlagen und ist trotzdem in den Gottesdienst gegangen und hat sich taufen lassen. Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich mich gefragt, würde ich dann auch in den Gottesdienst gehen? Wenn ich wüsste, meine Freunde stehen vor der Tür, würden mich zusammenschlagen und alles daran setzen, dass ich nicht in den Gottesdienst gehe? Und dann habe ich so gedacht, so wie ich aufgewachsen bin, ja, vielleicht ist der Gottesdienst zu früh. Oder vielleicht war Samstagabend zu lang, man möchte Sonntagmorgens mal ausschlafen. Oder man hat sonst irgendwelche Gründe, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Dinge, die man vorbringen kann. Ich habe mich auch immer wieder gefragt, warum lese ich die Bibel? Ich denke, das, was früher die Opfer waren und die Pharisäer, die sehr akribisch versucht haben, das Gesetz einzuhalten, das haben wir in gewisser Weise in moderner Form auch. Nicht, dass wir wöchentlich unsere Ziegen und Kühe irgendwie zum Altar bringen und die schlachten lassen, aber vielmehr zum Beispiel mit dieser stillen Zeit. Dass wir gehört haben, wir sollen jeden Tag eine halbe Stunde die Bibel lesen und beten. Jeden Tag, was weiß ich, Vater unser sagen oder also was auch immer uns dabei gebracht wurde oder was auch immer wir uns angeeignet haben. Und ich denke, der Punkt mit diesen, ich sag jetzt mal, modernen Gesetzen ist das gleiche wie mit den alten Gesetzen. Dass die Gesetze an für sich uns nicht gerecht machen werden. Weil wir früher oder später einen schlechten Tag haben. Einmal es nicht schaffen, die Bibel zu lesen. Oder zu beten oder was auch immer. Und ich habe mich dann auch einfach gefragt, ich habe zwar schon immer wieder und durch die Jahre durchweg in der Bibel gelesen, aber ich habe mich versucht, immer von diesem Anspruch fernzuhalten, die Bibel zu lesen, um die Bibel durchzulesen. Um zu sagen, ich habe die Bibel durchgelesen. Ich habe sie 5-mal durchgelesen. Ich habe sie 10-mal in einem Jahr durchgelesen oder wie auch immer. Für mich wurde immer wichtiger, dass ich diese Dinge nicht tue, weil es mir irgendjemand sagt oder weil mir jemand beigebracht hat, es ist gut, die Dinge zu tun. Weil es ist gut, die Dinge zu tun. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig zu beten. Es ist wichtig, Gemeinschaft mit anderen zu haben, sei es im Gottesdienst oder in irgendeiner anderen Weise. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir die Bibel den ganzen Tag lesen können, ohne irgendwas davon zu verstehen oder mitzunehmen. Ich habe mal einen schönen Satz gehört von einem Mann, der sagte, manche lesen ihre Bibel in Griechisch, manche lesen sie in Hebräisch, ich lese meine im Heiligen Geist. Und ich denke, das spricht auch wieder das Herz an. Ich denke, man könnte auch sagen, ich lese meine Bibel mit einem offenen Herzen. Ich habe auch versucht zu überlegen, was ist, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben wollen, wissen wir, sollen sie auch haben, wissen, das gehört irgendwie dazu. Und dann setzen wir uns morgens hin, stehen früh um 6 auf oder wann auch immer und sagen, okay, von 6 bis um 6:30 nehme ich mir Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Und ich sehe den Aspekt, dass es helfen kann, aber ist die Frage, ob wir das auch so mit Freunden machen würden. Ob wir uns dann hinsetzen und ganz verkrampft und angespannt sagen, okay, was soll ich jetzt lesen? Was sagt mein Bibelleseplan? Ich weiß ja nicht, wie Freundschaft funktioniert. Ich brauche ja jetzt ein Skript, das mir hilft, um Freundschaft zu leben. Vielleicht, ja, vielleicht kann es auch helfen. Aber ich denke, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass wir Freunde und Beziehungen einfach so pflegen können. Ohne jedes Mal einen Zettel mit den 10 Punkten in der Tasche zu haben. Was muss ich als nächstes sagen? Was kommt nach der Begrüßung nochmal? Ja. Und ich denke deshalb, dass es so wichtig ist, das Herz, man sagt, am richtigen Fleck zu haben. Was bedeutet das? Ich denke, unser Herz, physisch gesehen, biologisch gesehen, sitzt an derselben Stelle. Das kann man nicht damit meinen. In Matthäus 6 gibt es da auch eine gute Bibelstelle zu. Matthäus 6, Vers 21 ist Teil von der Geschichte, wo Jesus darüber spricht, wo wir unsere Schätze sammeln. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und jetzt ein Satz, ich glaube, den überlesen wir vielleicht ganz schnell. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das heißt, unser Herz ist entweder auf Erden oder im Himmel, laut dem, was Jesus hier sagt. Wir können uns entweder Schätze auf Erden sammeln oder Schätze im Himmel sammeln. Und direkt im Anschluss sagt Jesus, da wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Woran hängen wir? Wiederum vor ein paar Jahren war ich in einer Wohngemeinschaft mit anderen und einer davon hat ein Fahrrad gebraucht. Er hatte Probleme mit seinem Rücken, wollte sich ein neues Fahrrad kaufen und ich hatte ein Fahrrad seit Jahren, das ich nicht mehr wirklich benutzt habe und habe überlegt, ob ich ihm das Fahrrad anbiete. Und ich habe gemerkt, ich tue mir sehr schwer damit. Das war mein Rennrad, das ich mir gekauft hatte. Damit bin ich viel gefahren, ich bin gerne gefahren. In den Jahren, in der Zeit, da nicht mehr. Deshalb habe ich es aktiv nicht mehr wirklich gebraucht. Und ich habe gesehen, jemand anders hat eine Not, sozusagen. Ich habe einige Zeit gebraucht, mit meinen Gedanken hin und her zu gehen, um rauszufinden, kann ich dem das Fahrrad anbieten? Oder biete ich es ihm an in der Hoffnung, dass er Nein sagt? Warum biete ich es ihm dann an? Ich habe ihn dann gefragt, ob ein Rennrad für ihn in Frage kommt, weil ich hatte ein Rennrad. Ein bisschen mit Erleichterung hat er gesagt, nein. Er hat mir dann auch gesagt, dass er schon ein anderes Fahrrad hat. Aber ich war zumindest an dem Punkt, wo ich dachte, naja, selbst wenn er mein Fahrrad nicht bräuchte, könnte ich es verkaufen und ihm das Geld geben. War so eine Gedanke. Einige Zeit später kam ich wieder an den Punkt, wo jemand ein Fahrrad brauchte. Und ich habe gemerkt, dass es mir einige Jahre später viel einfacher fiel, das Fahrrad anzubieten. Eine andere Situation mit den technischen Geräten, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich hatte ein Tablet gehabt und hatte das viel benutzt. Ich wollte loskommen von allem Papier und alles digital haben und machen und hatte das Tablet dabei und bin ins Treppenhaus runtergelaufen, gerannt und dann rutschte mir das Tablet aus der Hand und fiel 3 Meter durch die Luft auf den Boden. Ich dachte schon, oh oh. Dann habe ich es aufgehoben, angeschaut und das Display war hoffnungslos zerstört. Fingergroße Löcher waren in dem Display drin. Das war, ja. Wir kennen auch den Spruch, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Ich denke, wir kennen das Gefühl. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo wir uns davon trennen können. Bin ich bereit, es loszulassen? Dieses Tablet habe ich die Tage erst weggeschmissen, weil es alt war, weil ich es nicht mehr brauchte. Die letzten Jahre habe ich es nicht mehr genutzt. Aber ich habe auch gemerkt, mein Herz hängt da nicht mehr dran. Heißt nicht, dass wir sorglos mit den Gegenständen umgehen sollen oder so. Aber ich denke, viel wichtiger als unser Umgang damit oder ob wir uns 5 Tablets im Jahr kaufen, ist, ob unser Herz dran hängt oder nicht. Weil das genau die Stelle ist, die Jesus hier anspricht, wo sammeln wir uns Schätze? Kaufe ich mir jedes Jahr 5 Tablets, um die alle in den Schrank aufzustapeln, zu sagen, im Notfall habe ich dann was, worauf ich zurückgreifen kann? Bibelstelle, die wir auch alle kennen, ist die Stelle, wo Jesus das höchste Gebot anspricht, wo er gefragt wird, was ist das, was wir tun sollen? Und da sagt Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen. Genau. Er spricht das Herz an. Wir sehen immer wieder, wie wichtig Jesus das Herz ist. Kurz, wenn Jesus die Herzenseinstellung ist, würde ich sagen. Vielleicht greift das Wort Herz zu kurz und wir denken immer an das, was in unserem Körper drinsteckt. Aber viel wichtiger, denke ich, ist unsere Einstellung zu den Dingen. Hier in Matthäus 6 spricht Jesus noch über das Geld geben, über das Beten und über das Fasten. Und jedes Mal macht er so einen Vergleich und sagt, wenn ihr das tut, dann tut es nicht öffentlich, stellt es nicht zur Schau, lass es nicht noch vermarkten, um Geld dafür zu kriegen oder wie auch immer, sondern schließ dich ein, tu es so, dass niemand außer dir es mitbekommt. Ich hatte ein bisschen damit meine Schwierigkeiten. Ich habe mich gefragt, wie gesagt, ich habe vor einigen Jahren mit anderen Christen zusammen gewohnt, ich habe mich gefragt, wie kann ich fasten, ohne dass sie es mitkriegen? Ich habe versucht, ich habe damals zum ersten Mal davon gehört, dass ich fasten soll oder kann, nicht nur an Ostern, sondern auch darüber hinaus. Und dann dachte ich, okay, wie kann ich jetzt fasten? Wie kann ich auf Essen verzichten, ohne dass sie anders mitkriegen? Jeden Abend haben wir gemeinsames Abendessen gehabt. Da dachte ich so, was mache ich da? Und später habe ich festgestellt, es ist nicht wichtig, dass wir das Wort für Wort genauso umsetzen. Ich habe kein Kämmerlein, das ich abschließen kann. Kann ich jetzt nicht beten? Für mich habe ich dann mehr und mehr festgestellt, die Freiheit liegt darin, zu fasten, ohne es groß zu erwähnen. Ohne es groß zu sagen. Weil ich denke, das ist der Punkt, den Jesus machen möchte. Er sagt, wascht euch das Gesicht, verhaltet euch normal, sozusagen. Ja? Damit es nicht von den Leuten bemerkt wird. Wir sollen es einfach so gut, wie es möglich ist, ja? Tun, beten, fasten, Almosen geben, Geld geben, ohne dass die anderen das mitbekommen. Ohne dass wir es irgendwie noch groß drüber reden. Es gibt noch eine andere Stelle, die ich sehr faszinierend fand, als ich die gelesen habe und als ich dann darüber nachgedacht habe. Und ich denke, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe vorhin gesagt, es hilft uns nicht unbedingt, die Bibel durchzulesen. Es hilft uns vielleicht auch nicht unbedingt, die Bibel durchzustudieren. Aber ich denke, es hilft uns tatsächlich, wenn wir die Bibel meditieren. Oder wie es auch in den Psalmen ganz viel steht, Tag und Nacht darüber nachdenken. Darüber nachsinnen. Und zwar steht in Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt sich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, da habe ich gedacht, wow, das, was David, wenn wir uns nochmal an den Psalm 51 erinnern, das, was David da am Anfang gesagt hat, im Psalm 51, gib mir ein neues Herz, gib mir ein ungeteiltes Herz, richte meinen Sinn wieder auf dich. Da steht hier in Römer 5 vielleicht eine Antwort darauf. Gottes Liebe ist in unser Herz ausgegossen. Was bedeutet das? Ja. Spannend. Ich denke, mit Gottes Liebe in unserem Herzen ist sehr viel möglich, was die Einstellung angeht, was die Motivation angeht, warum wir Dinge tun, wie wir Dinge tun. Und ich denke, wir kennen diese Alltagssituation auch sehr gut, wenn wir vielleicht an jemandem vorbeilaufen und sehen, der bräuchte eigentlich Hilfe. Und dann können wir uns die Zeit nehmen, dieser Person zu helfen, weil wir wissen, es ist gut, es ist richtig, Nächstenliebe oder was uns auch immer einfällt. Aber die Frage ist, mit welchem Herzen tun wir es? Ich habe nochmal eine Geschichte von den verfolgten Christen gehört, dass in einem, ich meine, es sei ein muslimisches Land gewesen, wo sowohl Muslime, wie sagt man so, Wohltätigkeitsarbeit geleistet haben, also einfach Obdachlosen geholfen haben oder Essen ausgeteilt haben oder so, aber auch die Christen haben das gemacht. Und die Personen, die diese Hilfe empfangen haben, die haben gesagt, die Christen machen das anders. Die Muslime haben das auch als Regel oder als Gesetz in ihrem Koran drin, dass sie Armen helfen sollen, dass sie Geld geben sollen, dass sie beten sollen und so weiter. Denen wurde das genauso geboten sozusagen wie uns Christen. So, aber was ist der Unterschied? Ich denke, dass Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen ist, ist ein ganz großer Unterschied. Und ich denke, wenn wir diese Liebe Gottes in unserem Herzen nicht nur lesen, dass es da drin sein muss, sondern das wirklich in unserem Leben erkennen und diese Haltung entwickeln, dann können wir anderen auch ganz anders helfen. Dann müssen wir uns nicht mehr überwinden, anderen zu helfen. Ich muss auch nicht überwinden, meinen Kindern zu helfen. Das macht man meistens gern, in der Regel freiwillig, manchmal gezwungenermaßen, okay. Aber ich denke, das zeigt immer unser Herz. Dieser erste Gedanke, wenn ich jemanden sehe, muss ich mich überwinden oder möchte ich dem helfen? Vielleicht, weil ich selber kenne, wie es ist, Hilfe zu brauchen. Ich habe mich in den letzten Wochen auch viel gefragt, wie kann ich an meinem Herz arbeiten? Es gibt in Sprüche auch einen sehr bekannten Vers, mehr als alles andere, behüte dein Herz oder bewahre dein Herz. Sprüche 4, Vers 23. Ich lese nochmal kurz vor aus dem Original. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wir sollen unser Herz behüten, wir sollen auf unser Herz aufpassen. Als ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viele Filme angeschaut. Und ich habe aber schon einen Unterschied gemacht zwischen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Horrorfilmen und sag mal Komödien oder Actionfilmen. Und ich habe keine Horrorfilme angeschaut. Ich wusste einfach, das ist nicht das, was ich sehen möchte. Das, was mich dann auch beschäftigen soll, also habe ich sein lassen. Ich dachte, die anderen Filme seien besser und habe dann die anderen Filme angeschaut. Später habe ich festgestellt, dass wenn wir Dinge, also zum Beispiel Filme anschauen oder Lieder singen, Musik hören oder was auch immer, einfach wenn wir uns mit Dingen befassen und die irgendwie sehen, irgendwie hören, dann beschäftigt uns das. Ihr kennt das sicherlich, dass man sagt, mir sind noch die Bilder im Kopf hängen geblieben. Ja? Oder man möchte eigentlich schlafen, aber die Gedanken gehen immer noch weiter. Und ich denke, das sind genau die Momente, wo wir wahrnehmen, was uns beeinflusst, was uns prägt. Oder man könnte auch sagen, was seine Spuren auf unserem Herz hinterlässt. Und ich habe in späteren Jahren dann aufgehört, Filme zu schauen. Ich habe alle meine Filme, die ich hatte, hatte ich alle gelöscht, alle weggegeben oder wie auch immer. Und hatte wirklich aufgehört, ich glaube, einmal hatte ich mir sogar vorgenommen, in einem Jahr keinen Film anzuschauen und hatte nur 1,5 Spielfilme oder so in dem ganzen Jahr angeschaut. Das war früher mein tägliches Pensum so. Und da habe ich festgestellt, wie Dinge sich verändern. Warum haben wir gewisse Vorstellungen, wie Familie, wie Ehe, wie Gemeinde sein soll? Warum haben wir gewisse Vorstellungen, wie wir unseren Glauben leben sollen oder wie ich meine Arbeit tun soll oder was auch immer? Das sind alles Prägungen, ich würde jetzt mal sagen, die sich in unserem Herzen verankert haben. Und wir müssen drauf schauen, so wie die Bibel das hier in Sprüche sagt, wie sieht unser Herz aus? Das heißt, was steht auf unserem Herzen drauf und wie verändern wir das? Und wenn wir mit so einer Haltung zum Beispiel die Bibel lesen und sagen, okay, wie hat Jesus sich verhalten? Warum hat Jesus die 5000 gespeist? Wisst ihr das? Jesus hatte Mitleid. Jesus hatte Mitleid mit der Menge, die er gesehen hat, die einen Tag oder bei den 4000 waren es 3 Tage, mit ihm unterwegs waren und die hungerten, die hatten Hunger. Und er sagte, gib ihnen was zu essen. Er hatte Mitleid. Ganz oft bei Heilungen lesen wir das auch, dass Jesus Mitleid hatte mit der Frau, die mit dem Trauerzug rauskam und er sah, es war ihr einziger Sohn, der da gestorben war. Also wie hat er das gesehen, dass es ihr einziger Sohn war? Keine Ahnung. Aber er hatte Mitleid. Und dann hat er gesagt, bleib stehen, hat seine Hand auf den Sarg gelegt, hat gesagt, Junge, steh auf und hat ihn seiner Mutter zurückgegeben. Und ich denke, das sehen wir immer wieder in der Bibel. Wir überlesen das manchmal, aber wenn wir darauf achten, dann sehen wir, was war das Herz Gottes? Oder mit welcher Einstellung hat Jesus Geschichten erzählt? Mit welcher Einstellung hat Jesus mit den Menschen interagiert? Warum hat er geheilt? Warum hat er die Wunder getan? Warum hat er die Sachen gemacht? Und dann können wir anfangen, auch so zu leben. Und dann ist es kein Gesetz für uns zu sagen, Jesus ist morgens früh aufgestanden und auf den Berg gegangen und hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Dann sagen wir, wo kann ich Zeit aus meinem vollen Tag vielleicht rausschneiden und für Gott separieren? Ich meine, irgendwie finden wir ja auch Zeit, ich sage jetzt mal für die Familie oder für was auch immer uns wichtig ist. Das, was uns wichtig ist, das werden wir tun. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit und irgendwie teilen wir die ein. Und wie wir die einteilen, das hängt an unserer Einstellung. Manche arbeiten 8 Stunden, manche arbeiten 14 Stunden. Manche arbeiten vielleicht nur 4 Stunden. Manche schlafen 6 Stunden, manche 8 Stunden, manche 10 Stunden, wie auch immer. Verschiedene Dinge, mit denen wir unseren Alltag füllen. Hobbys. Ganz individuell. Und ich denke, so ist auch einfach der Punkt, was uns wichtig ist. Das, was wir uns wichtig machen, davon können wir unser Herz überzeugen. Und ich habe mich auch viel gefragt, wie passen diese Regeln, sage ich mal, zusammen, die wir vielleicht mit Disziplin angehen müssen? Und was für ein Aspekt, was für ein Part hat diese Motivation, die uns antreibt? Früher musste mich niemand dazu zwingen, Sport zu machen. Das habe ich von ganz allein gemacht. Und dann waren wir da zusammengesessen an einem Trainingstag und haben darüber gesprochen, ob wir, ich sage jetzt mal, eine professionelle Richtung einschlagen wollen oder ob wir einfach nur Spaß haben wollen. Das hat sich in dem Training ausgewirkt. Die einen, die kamen zu spät, die gingen früher, die haben sich gefreut, dass sie ein bisschen Frisbee spielen konnten. Und die anderen, die waren früher da und sind später gegangen und haben es versucht, mit allem Eifer, mit allem Ernst auszureizen. Die Zeit zu nutzen. Und wir haben darüber gesprochen und haben gesagt, mit welcher Einstellung wollen wir Frisbee spielen? Und damals haben wir ganz niedrig angefangen. Und jetzt vor ein paar Monaten habe ich die Nachricht erhalten, dass mein Team, mit dem ich früher gespielt habe, deutscher Meister geworden ist. Die Einstellung macht ganz viel aus. Und das ist auch einfach das, was ich mitgeben möchte. Dass jeder sich einfach fragt, jeder sich einfach die Zeit nimmt, zu sagen, warum mache ich die Dinge, die ich mache? Was ist mein Herz oder meine Einstellung dahinter? Was ist meine Motivation? Was treibt mich an? Und ich habe für mich festgestellt, dass ich Disziplin darin entwickeln sollte, meine Einstellung, meine Motivation in den richtigen Punkt zu bringen. Damit ich dann mit dieser Motivation zum Beispiel den Nächsten helfen kann oder die Bibel lesen kann oder Zeit mit Gott verbringen kann. Aber ich denke, wenn wir Disziplin in eine Sache reinbringen, wo keine Disziplin rein sollte, dann wird es zu einem Gesetz, zu einer Regel, dann wird es anstrengend, dann muss ich mich dazu zwingen und dann warte ich nur drauf, bis die Zeit endlich um ist, damit ich aufstehen kann und das machen kann, was ich machen will. Das wird uns nicht helfen. Und auch den anderen um uns herum nicht. Soweit mal. Dann bete ich noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir deine Bibel lesen können. Ich danke dir, dass wir auch Jesus als Mensch vor uns haben, der das ausgelebt hat, was dein Wille ist und was dein Herz ist. Und ich danke dir, dass wir jetzt so eng mit dir verbunden sein können, dass deine Liebe in unserem Herzen ausgegossen ist, dass wir der Tempel deines Heiligen Geistes sind. Vater, ich wünsche mir für mich und für jeden hier und für jeden, dass sich damit befasst, dass wir sehen und erkennen, wo wir uns vielleicht betrogen haben, wo wir Dinge getan haben, die uns mehr ein Gesetz waren als wirklich ein Wollen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns mit aller Kraft darin unterstützt, dass wir unser Herz am richtigen Fleck haben. Dass wir unser Herz bereinigen von all den Dingen, die da nicht reingehören. Vater, ich danke dir, dass wir die Bibel rauf und runter lesen können. Dass wir grenzenlos Zeit mit dir verbringen können. Egal, ob wir allein zu Hause sind oder unterwegs sind, egal wie voll unsere Tage momentan aussehen, Vater, dir ist alles möglich und mit dir ist uns auch alles möglich. Und vor allem, dass wir unser Herz in den Griff kriegen, vor allem, dass wir nicht modern irgendwelche Regeln aufstellen und einhalten wollen, sondern dass wir von ganzem Herzen mit allem, was wir sind, mit allem, was wir wollen, dein Willen tun wollen. Und dass wir sehen, dass es keine Anstrengung kostet, dass es keine Kraft kostet, sondern dass es Freude ist. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir lesen und dass wir verstehen können, um auf dem richtigen Weg zu sein und zu bleiben. Und da, wo wir abgekommen sind, auf den richtigen Weg zu kommen. Vater, ich danke dir für deine Wahrheit, die uns frei macht. Und für Jesus, der uns den Weg zeigt. Amen.